Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema kosmische Biotope und außerirdisches Leben. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, Professor Dr. Dirk Schulze-Markuch. Er ist Professor für Astrobiologie und planetare Habilität an der Technischen Universität Berlin. Zuvor war er Professor an der Washington State University. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, wo im Universum Leben existieren könnte und wie sich Leben unter extremen Bedingungen entwickelt und wie wir dieses Leben nachweisen können. Er ist bekannt für die Untersuchung von extremophilen Organismen auf der Erde, um daraus Rückschlüsse auf potenzielle Lebensformen auf anderen Planeten zu ziehen. Er hat sich intensiv mit den Aussichten für Leben auf dem Mars, den Eismonden des Jupiters und Saturn auseinandergesetzt. Und er hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und mehrere populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, darunter Werke wie Life in the Universe, Expectations and Constraints und The Cosmic Zoo, Complex Life on Many Worlds. Guten Tag, Professor Schulze-Markuch.
Hallo, Herr Garcia.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Klar.
Zum Einstieg würde ich gerne wissen, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit außerirdischem Leben zu befassen?
Oh, ich habe mich schon als Kind dafür interessiert und dann im Prinzip mein Hobby zur Arbeit gemacht und bin dann halt immer weiter da reingekommen und das hat einfach Spaß gemacht.
Das ist ein gutes Argument. Sie sind Biologe.
Astrobiologe. Also mein Studium war Geowissenschaften.
Geowissenschaften. Mhm. Wenn man jetzt mal schaut, ich würde mal von außen nach innen anfangen. Leben zum Beispiel auf Eismonden. Warum glaubt man, dass dort Leben existieren könnte?
Wenn wir uns zum Beispiel die Eismonde also vom Jupiter angucken, Europa und zum Teil auch Ganymed oder von Saturn, Enceladus, dann sind wir ziemlich sicher, dass dort ein unterirdischer Ozean ist unter der Eisschicht. Mhm. Nur besonders mit dem Mond Europa stellen wir uns das davor, dass das Wasser von dem Ozean in Kontakt ist mit dem Gestein darunter. Also wir können so ähnliche Sachen wie Black Smokers, also diese Schlote haben, wo also heißes Gas austritt und was im Prinzip eine Insel des Lebens auf der Erde ist. Wir könnten uns sowas vorstellen, zum Beispiel auch im Innern von Europa unter der Eisschicht.
Mhm. Ja, man, woher bekommt er seine Energie für die Wärme? Sind das diese Gezeitenkräfte, die darauf wirken? Weil die Sonne ist ja viel zu schwach eigentlich, ne?
Ja, die Sonne ist so schwach, deswegen hat er auch die Eisschicht, da ist auch keine Atmosphäre, also keine echte Atmosphäre. Aber es sind die Gezeitenkräfte mit dem Mond, mit den Monden von Jupiter. Und dann ist natürlich auch radioaktives Material, das Hitze geben kann. Wobei wir nicht genau wissen, wie viel radioaktives Material dort ist, aber es ist wahrscheinlich beides, radioaktives Material und Gezeitenkräfte.
Mhm. Und woher weiß man, dass da eine Flüssigkeit drunter sein muss? Hat man das durch Anomalien mit Satelliten entdeckt?
Das war mit der Galileo-Sonde und durch diese, die hat das Magnetfeld gemessen und durch Induktion und so konnten man da eigentlich ziemlich genau feststellen, dass da eine Flüssigkeit existieren muss, also was dann eigentlich nur Wasser sein kann.
Mhm. Ist eine flüssige Umgebung eine Voraussetzung für Leben?
Das ist natürlich schwer zu sagen, weil wir nur ein Beispiel von Leben haben. Aber ja. Flüssigkeiten haben sehr viele Vorteile. Dadurch, dass dann die verschiedenen Verbindungen, Moleküle und sowas alles miteinander viel besser agieren können, als wenn es fest ist oder gasförmig.
Das hat sich ja bei uns entwickelt, das Leben, da sind wir sicher. Und es scheint auch ziemlich robust zu sein, weil man geht davon aus, das hat sich vor mehreren Milliarden Jahren entwickelt.
also das ist eigentlich, was die Hypothese ist, dass es sich auf der Erde entwickelt hat. Aber wir können einfach nicht sagen, dass es sicher ist. Es kann noch sein, dass es irgendwo anders erst entstanden ist und hierher gekommen ist. Zum Beispiel vom Mars zur Erde wäre auch eine Möglichkeit.
Wie kann das passieren? Weil durch Kometeneinschläge oder sowas, dass dann Steine oder Partikel von einem Planeten, also sind die Planeten ständig im Austausch? Gibt es da Materialaustausch?
Wenn wir das über lange Zeiträume betrachten, dann eigentlich ja. Also zumindest die inneren Planeten miteinander. Zum Beispiel vom Mars zur Erde. Wir wissen ja von ungefähr 100 Meteoriten vom Mars, die wir auf der Erde gefunden haben. So von daher wissen wir, dass da ein gewisser Austausch stattfindet. Und nun, wenn da zum Beispiel in einem von diesen Gesteinen dormant Bakterien drin sind, dann könnten die von einem Planeten zum anderen kommen und dann sich auch auf dem anderen Planeten verbreiten. Also das wäre schon möglich. Wir wissen zum Beispiel durch den Mars-Meteoriten ALH 84001, der entdeckt worden ist und der halt auch ziemlich viel Wind gemacht hat, weil eine Forschergruppe da gesagt hat, dass denken, dass sie fossile Bakterien da drin gefunden haben. Mhm. Das, was aber sehr umstritten ist. Aber die Sache war, das Innere des Asteroiden wurde nie höher als 40 Grad erhitzt. Also wenn da Bakterien drin waren, hätten die das überleben können. Also von daher wissen wir, dass Austausch stattfinden kann.
In beide Richtungen? Also auch von der Erde zu denen?
Es kann auch von der Erde zum Mars, aber vom Mars zur Erde ist es einfacher. Weil die Sonne ist natürlich das Gravitationscenter.
Ja.
Und wenn irgendwas vom Mars zur Erde fliegt, ist es einfacher als umgekehrt. Kann aber auch umgekehrt passieren. Die andere Sache, es kann vom Mars können Meteoriten einfacher losgelöst werden, weil da weniger Gravitationskraft ist und die Erde hat eine größere Gravitationskraft. Und die Erde hat eine dickere Atmosphäre. Da kann es also, je nachdem, wie der Asteroid kommt oder der Meteorit kommt, kann da mehr abgefedert werden und dann nicht zu stark gehitzt werden. Also ist vorteilsmäßig eigentlich vom Mars zur Erde als von Erde zu Mars, aber es kann auch in beiden Richtungen passieren.
Mhm. Ja, ich habe mal gelesen, dass an der ISS Experimente gemacht wurden, ob Bakterien oder auch Flechten oder was das war, außerhalb der Atmosphäre überleben können, also in den Weltraumbedingungen. Und das können die scheinbar ganz gut.
Ganz gut würde ich nicht sagen.
Also okay.
Die können nicht gut überleben. Aber für eine Weile geht das wahrscheinlich schon, besonders wenn der dormant ist. Aber die können natürlich nicht aktiv machen, Stoffwechsel oder irgend sowas. Aber für eine Weile überleben als Primitivorganismen geht das anscheinend. Und ich meine, wenn irgendwas jetzt im Gestein drin ist, ist es ja in gewisser Weise geschützt dann. Also wenn wir sagen, dass da so kleine Kanäle sind oder wo die Bakterien früher in der Flüssigkeit drin waren und dann dormant und dann sich aber Gestein drumherum befindet, so das Gestein ja auch von der Strahlung schützen.
Mhm. Gibt es auf der Erde, ich weiß, es gibt so extremophile Bakterien, gibt es hier welche, die auf dem Mars überleben könnten?
Die Frage ist dann, wo auf dem Mars? Also direkt auf der Oberfläche wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen im Untergrund oder wenn die geschützt werden von Salzgestein oder Sand selbst, dann wahrscheinlich schon. Die Sache ist natürlich nur überleben für einen gewissen Zeitraum. Irgendwie müssen die dann ja dann auch Stoffwechsel betreiben und sich vermehren und sowas alles. Und das ist natürlich schwieriger zu sehen. Und das ist eigentlich eher wahrscheinlicher im Untergrund oder in geschützten Lokalitäten. Zum Beispiel in Lavahöhlen zum Beispiel. Oder ich mache ja auch relativ viel Arbeit in der Wüste, in der Atacama-Wüste zum Beispiel. Und was wir von dort zum Beispiel sehen, ist, dass da ziemlich viele Mikroben die Salzgesteine benutzen als Schutz und dann auch als eine Möglichkeit, Wasser von der Atmosphäre anzuziehen.
Also wieder die Flüssigkeit. Ein bisschen Flüssigkeit muss scheinbar einfach da sein und eine Möglichkeit, Stoffwechsel zu betreiben, wofür ich dann quasi einen Energiegradienten brauche. Ne? Ich brauche Sonnenlicht oder Hitze oder chemische Prozesse oder irgendwas, wo ich Energie rausziehen kann.
Ja, Energie rausziehen und die Sache ist, ich meine, es gibt viele hygroskopische Salze. Das sind also Salze, die Wasser aus der Atmosphäre anziehen. Wir brauchen also kein flüssiges Wasser wirklich, das da irgendwo rumfließt oder dass es dort regnet. In der Atacama-Wüste regnet es auch nur, also in dieser hyperariden Gebieten nur einmal alle 10 Jahre oder sowas.
Okay, ja, das ist
trocken. Aber die Salzgesteine können von der Feuchtigkeit in der Luft, von der Luftfeuchtigkeit, Wasser anziehen. Und das tun dann die Mikroben dann benutzen. Und das kann so stark sein, dass wir sowas bekommen, das nennt sich Delikrescenz, dass sich tatsächlich da eine Lösung bildet, sogar so viel Wasser. Weil das Salz, das so stark das Wasser aus der Atmosphäre anzieht. Ach, und dadurch können dann die mikrobiellen Organismen können dann überleben.
Ist das dann so ein feuchter Film oder wie kann ich mir das vorstellen? Also kleine Pfützen oder wie viel Wasser ist das dann?
Ah ja, das kann, Pfützen sind wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber so Wasserfilme, aber das reicht ja. Wir sind hier auf einem mikrobiellen Maßstab. Das heißt, für ein Tropfen Wasser ist ja für eine Mikrobe wie ein Ozean. So, also das ist vollkommen ausreichend. Und wir sehen das dann halt in der Atacama-Wüste, dass dann teilweise dort, wo wir überhaupt kein flüssiges Wasser im Prinzip haben, aber wir haben so dieses Salzknollen, dass dann in dem Gestein, wir sehen ist sogar, dass es grünlich ist, dass da Cyanobakterien wachsen zum Beispiel oder so. Oder dass wir dort Pigmente haben. Und wenn wir das dann analysieren im Labor, dann haben wir im Prinzip ein mikrobielles Ökosystem in einem Gebiet, wo wir im Prinzip fast nie flüssiges Wasser haben. Mhm. Also flüssiges Wasser vom Regen oder von Niederschlag oder von Bach oder Fluss oder irgend sowas, sondern tatsächlich nur aus der Atmosphäre. Und sowas könnte natürlich auf dem Mars auch funktionieren. Das ist nur, aber ist es allerdings noch ein bisschen weniger Wasser, weniger Luftfeuchtigkeit da und das wäre dann noch ein bisschen schwieriger, aber im Prinzip wohl möglich.
Ja, ich weiß, der Mars hat eine Atmosphäre, die ist nur 100-mal so dünn wie unsere. Es gibt Eiskappen an den Polen, glaube ich, also Wasser ist da.
Ja.
Gefroren. Es ist da recht kalt, ich glaube minus 60 Grad oder so. Also
Die Temperaturen schwanken unheimlich. Also in der Nacht kannst du runtergehen bis minus 130 oder sowas. Aber tagsüber kann es auch plus 25 oder sogar Perseverance Rover hat einmal plus, oder Curiosity Rover, einer von den Rovern hat einmal plus 30 Grad gemessen.
Es gibt ja Überlegungen, dass wir als Menschen, wenn wir uns ausbreiten möchten, der Mars wäre ein guter Kandidat für menschliche Basen. Der Elon Musk redet da ja drüber.
Ja, ja, das ist der beste Kandidat. Also ist es immer noch ziemlich harsch bei jeglichem Maßstab verglichen mit der Erde, aber ist der Planet, der am ehesten zu uns passt oder wo wir überleben könnten. Ja.
Es gibt, aus der Science-Fiction gibt es das Konzept vom Terraforming. Wie könnte ich denn an den Mars möglichst effizient terraformen? Würde ich den vielleicht erstmal besiedeln mit Bakterien, die ich vielleicht genetisch manipuliert habe?
Terraforming, das, je nachdem, was man darunter versteht, verschiedene Leute verstehen verschiedene Dinge darunter, würde erstmal sehr, sehr lange dauern. Also wir sind da unter langen Zeitmaßstäben, wenn wir wirklich Terraforming voll durchziehen würden. Die erste Sache wäre überhaupt zu verstehen, ob da indigenes Leben existiert. Weil wenn es dort existiert, sind da natürlich noch ethische Sachen zu bedenken, ob wir das wirklich ändern wollen, dass die Umweltbedingungen. Und dann, wenn wir das tatsächlich machen wollten, wenn wir feststellen würden, dass da kein indigenes Leben auf dem Mars existiert, ja, die Sache, wir würden wirklich mit Bakterien oder sowas anfangen, um gewisse Sachen vorzubereiten.
Mhm. Ja, muss ich, Ethik ist ein Problem. Ne? Muss ich Bakterien gegenüber ethisch sein?
Ich denke, wenn wir dort außerirdisches Leben haben, würde ich schon denken, dass es wertvoll ist, dies auch zu untersuchen und wirklich voll zu verstehen, auch wenn es nur bakteriell ist. Mhm. Wir könnten da unheimlich viele Erkenntnisse herausziehen. Natürlich könnte es sein, dass das Leben auf dem Mars und Erde miteinander verwandt ist durch den Asteroidenaustausch. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich immer noch, dass das Leben, wenn es von einem Planeten auf den anderen kommt, ganz am Anfang, also ungefähr vor 4 Milliarden Jahren passiert ist oder vor 3,8 Milliarden Jahren. So, das wäre also immer noch total interessant für biologisch gesehen. Ob das, und wenn wir das, wir würden das extraterrestrische Leben dann auf dem Mars natürlich auch irgendwo beschützen wollen und erhalten wollen. Das heißt nicht, dass der ganze Planet unbedingt off-limits sein muss für Forschung oder für eine bemannte Basis oder sowas, aber dass wir natürlich dementsprechend etwas vorsichtig vorgeben sollten.
Es gibt jetzt diese geplante Sample-Return-Mission. Also die Rover haben schon Material eingesammelt von an vielversprechenden Stellen am Mars und wollen das zurückbringen auf die Erde. Was ich irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, das ist doch saugefährlich, oder nicht?
Ich denke nicht, dass es besonders gefährlich ist, weil das wahrscheinlich natürlich schon mehrere Male passiert ist, dass Marsgesteine, und wir wissen, dass Marsgesteine auf der Erde gelandet sind. So irgendwelche Mars, wenn da wirklich Marsorganismen drin waren, dann sind die sowieso schon auf die Erde gekommen.
Wenn man jetzt diese Samples vom Mars hat und die kommen hier an, wie wird man die untersuchen? Weil es kann ja auch andere Formen von Leben geben. Also wie kann ich dann hundertprozentig sagen, da ist Leben drin oder nicht?
Ja, das ist natürlich auch schwierig zu sagen. Ich meine, für den Mars würden wir uns vorstellen, dass das Leben wahrscheinlich sehr ähnlich zur Erde ist. Weil wir können das Leben nicht verstehen, ohne die Umweltbedingungen zu verstehen. Und auf dem Mars und auf der Erde, also auf dem Mars ist es sehr viel extremer, aber das sind sehr viele Ähnlichkeiten. Ja, wir würden dann auch erwarten, Leben basierend auf Wasser, Leben basierend auf Kohlenstoff, Leben basierend auf die Hauptelemente. Mars ist ein terrestrischer Planet. Also sehr viele Sachen sind sehr ähnlich. So, wir würden dann eigentlich auch ähnliche Lebensformen erwarten. Auch die Möglichkeit, dass halt Erdleben und Marsleben miteinander verwandt ist. Aber selbst wenn es nicht miteinander verwandt ist, würden wir Ähnlichkeiten vermuten. So, ich denke schon, dass wir das dann erkennen würden.
Ja, so wie auf dem Kometen Bennu auch Aminosäuren entdeckt wurden und sowas, ne? Die scheinbar, also die Grundbausteine von Leben, die scheinen sowieso schon überall einfach vorhanden zu sein.
Aber auch gesehen, selbst wenn also schon Organismen oder sowas durch Meteoriteneinschlag auf die Erde gekommen sind, wollen wir trotzdem natürlich sehr vorsichtig sein. Ich meine, wir haben nur einen Planeten. Und wenn da irgendwas schief geht, wäre das natürlich sehr übel. Also die Wahrscheinlichkeit sehe ich als sehr, sehr gering an. Aber das ist so eine Situation, wo wir trotzdem vorsichtig sein wollen. Weil wenn natürlich was schief geht, dann die Folgen könnten fatal sein. Es ist natürlich so, dass irgendein Leben, das mit uns interagiert, oder wenn es woanders herkommt, wäre nicht optimal adaptiert. Ja, wenn also Marsleben auf die Erde kommt, für die wäre viel zu viel Wasser da auf einmal zum Beispiel. Die Temperaturen wären viel zu hoch. Und irgendwelche Marsorganismen würden wir erwarten, dass die nicht gut auf der Erde überleben könnten. Genau das Gleiche auch andersrum. Ja? Wenn wir jetzt, das ist halt, nennt sich Forward Contamination. Dass wenn wir dort hingehen auf Mars, wir haben ab und zu sind wir so voll von uns und unseren Lebensformen, dass wir sagen, unsere Lebensform würden dann die ganzen Marsorganismen zum Aussterben bringen. Das glaube ich auch nicht, weil die Marsorganismen wesentlich besser adaptiert sind zu Bedingungen auf dem Mars als irgendwelche Erdorganismen. Mhm. So, das geht dann andersrum auch. In einem Interview habe ich mal gesagt, dass es so, als würden wir Angst haben, wenn wir jetzt Affen zur Antarktis bringen, dass die Pinguine zum Aussterben bringen würden. weil die Pinguine sind natürlich wesentlich besser adaptiert zur Antarktis als irgendwelche Affen.
Ja, heißt das dann, wenn sich einmal ein Biom etabliert hat, dass es dann auch quasi geschützt ist, weil es alle Nischen besetzt hat und so perfekt angepasst ist, dass es nicht mehr infiziert werden könnte quasi?
Nein, das, so ist es natürlich auch wieder nicht, weil in der Biologie ist nichts perfekt. Mhm. Also es besteht immer noch ein Restrisiko. Selbst wenn, da war mal Fred Hoyle war es, glaube ich, damit angefangen, dass vielleicht irgendwelche Infektionskrankheiten vom Weltraum kommen könnten.
Ja.
Also das ist extrem unwahrscheinlich oder fast unmöglich, weil sich ja immer die Infektion oder die Bakterien adaptieren zu ihrem Host, zum Gast. Ja.
Ja.
So, die Schnupfenbakterien oder Grippebakterien haben sich adaptiert, dass eine Koevolution zwischen zum Beispiel den Menschen und den Viren oder den Bakterien. Nur, wenn ich irgendwo auf dem Mars bin oder auf einem Kometen, dann habe ich natürlich gar keine Ahnung, wie der Mensch da funktioniert. Und dann wären selbst Lebensformen daran nicht adaptiert. So, in dem Sinn könnten die eigentlich uns nicht gefährlich werden. Allerdings kann es trotzdem sein, dass sie irgendwelche Toxine oder sowas freisetzen, nur so wie sie gebaut sind oder wie sie funktionieren, dass diese Toxine extrem gefährlich für uns sein können. Und dann könnten dann trotzdem gewisse Interaktionen sein, die dann wieder üble Konsequenzen haben könnten.
Also vielleicht deren Abbauprodukte total giftig für uns sind oder sowas.
Ja, ne? Ja, genau, sowas. Mhm. Von daher müssen wir halt trotzdem vorsichtig sein, auch wenn wir nicht unbedingt erwarten, dass da irgendwas wie das passieren könnte.
Ja, da gab es doch diesen Film, The Andromeda Strain oder wie der hieß, ich weiß nicht genau, das war doch die Idee, ne, dass ein Krankheitskeim von außen kommt.
Richtig, das war so eine Idee da, ja.
Mhm. Es gibt ja, jetzt haben wir gesagt, es gibt kohlenstoffbasiertes Leben, also Leben, wie wir es kennen, könnte man auch, zum Beispiel, man braucht Flüssigkeit, es gibt auch flüssiges Methan, wenn man weiter außerhalb von der Erde tiefer in den Weltraum geht, da wird es ja mal kühler, aber trotzdem gibt es da Flüssigkeiten. Bestimmte Gase, die werden dann auf einmal flüssig. Könnte man sich da auch vorstellen, dass sich da Leben entwickelt hat?
Ich habe einen Science-Fiction-Roman geschrieben und da habe ich das im Prinzip das Szenario da so ein bisschen ausgespielt. Und das ist im Prinzip, das ist auf dem Titan, da gibt es ja Methan-Ethan-Seen. Und ich hatte mir das so vorgestellt, dass dort Silizium-basierendes Leben passieren könnte.
Mhm.
Titan hat einige Umweltbedingungen, die das eventuell möglich machen. Zum Beispiel, dass da kein flüssiges Wasser ist, weil es viel zu kalt ist. Dass kein freier Sauerstoff ist, weil der würde das Silizium sofort oxidieren. Und dass diese Organismen so ein bisschen wie Steine aussehen oder sowas. Und ganz langsam Stoffwechsel betreiben, weil es halt extrem kalt ist. Und auch im Prinzip sehr, sehr schwerfällig in dem Sinne.
Ja, Zeit ist sowas. Ja, Kohlenstoff eignet sich gut für Leben, weil man daraus große Ketten bilden kann. Aber das kann man auch aus Silizium. Ne?
Ja, das kann man auch, aber nur unter sehr viel anderen Bedingungen als die auf der Erde existieren.
Mhm. Wenn ich jetzt nämlich komme, wenn ich zur Intelligenz komme oder man spekuliert über außerirdische Intelligenz, dann muss man natürlich auch sowas wie Zeiträume beachten. Ne? Vielleicht gibt es da draußen Intelligenzen, die viel langsamer arbeiten und die wollen uns begrüßen und senden ein Hallo aus, aber das Hallo dauert vielleicht 100 Jahre. Oder die sind viel schneller als wir. Ist das auch... Ja, das ist relativ alles, ne? Dass wir vielleicht Leben auch gar nicht entdecken, weil es extrem langsam ist.
Ja, obwohl das natürlich einen Vorteil hat, ein bisschen schneller zu sein wie wir. Ich meine, auf der Erde ist alles, die Zeiträume sind natürlich begrenzt. Wir haben eine Lebensdauer von ungefähr 80 Jahren oder sowas. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ziemlich viel Strahlung abbekommen, dass wir in Umweltbedingungen leben, die nicht besonders gesund sind, dass Sauerstoff ziemlich viel mit den radikalen Sauerstoffverbindungen ziemlich viel kaputt macht, dass das Gewebe dauernd wieder repariert werden muss. Und wenn wir uns das jetzt natürlich vorstellen, unter Umweltbedingungen, wo dies nicht der Fall ist, könnten die Organismen natürlich wesentlich länger leben. Es ist kein biologisches Muss, das auf 80 Jahre begrenzt ist. Allerdings, wenn das dann sehr kalt und dunkel ist oder so wie auf dem Titan, wie wir uns das so ein bisschen vorstellen, dann würde heißen, dass auch alles ganz langsam funktioniert und dass auch die Evolution wahrscheinlich sehr, sehr langsam funktioniert.
Ach ja, klar.
Ich meine, dadurch, dass wir schnellen Turnover haben, so innerhalb von 80 Jahren, und Leben auf unserem Planeten für 4 Milliarden Jahre oder so existiert, ist natürlich die Evolution relativ schnell auch. Und wir können uns, das Leben kann sich dann jeweils gut an neue Lebensbedingungen anpassen.
Ja, ich habe gelesen, es gibt so Tiefseeschwämme, da ist so ein Schwamm dann 10.000 Jahre alt. Aber auch extrem, die wachsen extrem langsam, ne, diese Lebewesen, weil es da so kalt ist. Und die können sehr alt werden. Ich hatte nämlich, ich habe hier zur Recherche mal ein bisschen AI-Systeme gefragt, zum Beispiel, warum keine intelligenten Dinosaurier entstanden sind, was denn wohl Gemini von Google dazu meint. Und da gibt es zum Beispiel auch die Thesen des Intelligenz verbraucht sehr viel Energie. Ne? Also es ist eine Sache Leben, eine Zelle, aber es ist eine andere Sache, so intelligent zu sein wie wir, Werkzeuggebrauch. Und da wird dann gesagt, nee, da müssen viele Sachen aufeinandertreffen, dass intelligente Wesen wie wir entstehen. Zum Beispiel verbraucht unser Gehirn 20, 30 Watt Energie, was ein Drittel des Gesamtverbrauchs ist meines Körpers. Und das muss ich mir erst leisten können, ja, so viel Energie zu verschwenden, um intelligent zu sein.
Ich meine, die Sache ist natürlich, wir können in meinem Hinternein sagen, okay, ja, wir sind was Besonderes und warum wir intelligent geworden ist. Ich glaube, da ist keine klare Antwort, weil warum das so ist. Weil wir uns die Dinosaurier, die es gerade angebracht haben, uns angucken, die Troodons, die waren schon recht intelligent. Sie waren so ähnlich wie Velociraptor, die waren also sehr sozial. Mhm. Wenn wir uns angucken, die hatten die Finger, die konnten die sehr gut benutzen. Die waren sehr dendritisch da in der Richtung. Und ja, ich meine, das Gehirn war nicht so groß wie unseres, aber die waren ja von dieser, von den Vögeln, also verwandt mit den Vögeln. Und die Vögel haben die Neuronen wesentlich dichter gepackt als Säugetiere.
Mhm.
So von daher unterschätzen wir auch immer die Intelligenz von Vögeln. Und es macht ja auch Sinn, dass die Neuronen, dass das alles dichter gepackt ist, weil die wollen ja nicht so schwer sein, dass sie nicht mehr fliegen können.
Ja.
So von da ist, und wir haben dort mehr Platz. Aber wenn wir uns das vergleichen, dann dadurch, dass die mehr Neuronen oder die Dichte wesentlich dichter sind, unterschätzen wir sehr häufig deren Intelligenz. Und ich meine, es gibt eigentlich relativ viele, intelligente Organismen auf unserem Planeten. Wenn wir uns die anderen Menschenaffen angucken, wenn wir uns Delfine angucken, Tintenfische gibt es auf unserem Planeten schon seit über 300 Millionen Jahren.
Mhm.
Die haben eine andere Anatomie, wo viele der Neuronen, also 90% oder so, in den Armen sind und die Arme semi-autonom sind. Aber die sind definitiv intelligent. Und die Frage ist, warum ist zum Beispiel ein Tintenfisch, der schon seit 300 Millionen Jahren da ist, warum sind die nie weitergekommen und haben technologische Intelligenz entwickelt? Und eine Antwort wäre vielleicht von manchen Leuten, ja, die leben im Wasser, da geht das nicht. Aber da gibt es ein tolles YouTube-Video zum Beispiel, wo so ein Tintenfisch auf Land kommt und eine Krabbe frisst. Also im Prinzip geht das doch. Also zumindest, dass sie teilweise aus dem Wasser rauskommen. Und wir können jetzt sagen, warum hat sich das dann nicht entwickelt mehr, dass die aus dem Wasser rauskommen oder dass die mehr sozial sind. Weil es gibt einige soziale Tintenfische, aber die meisten sind halt Einzelgänger. Aber es hätte sich ja in die Richtung entwickeln können. Wir haben ja über 300 Millionen Jahre Zeit gehabt.
Ja, sie haben. Da ist die Frage, ob die Natur, ob sich ein Lebewesen nur weiterentwickelt, wenn es gezwungen wird dazu. Ne, weil sich die Verhältnisse so ändern, weil bei uns musste ja ziemlich viel passieren. Der aufrechte Gang, wir mussten Feuer benutzen können, damit wir Essen kochen können, damit wir mehr Energie zuführen können. Wir haben die Sprache entwickelt und am Ende auch die. Ich denke, ohne Schriftentwicklung zum Beispiel hätten wir auch keine Technologie entwickeln können. Also, dass wir unser Wissen auch weitergeben können.
Ja, das ist richtig. Das sind natürlich alles kritische Sprünge. Aber das beantwortet eigentlich nicht die Frage, warum nicht der Troodon, warum nicht der Tintenfisch. Oder da gab es in Australien ein Känguru, das war ein fleischfressendes Känguru. Mhm. Das war ungefähr 75 Kilo schwer und 1,80 Meter groß.
Oh.
Ja, warum hat sich das nicht weiterentwickelt zur technologischen Intelligenz, aber ist ausgestorben?
Meinen Sie, das ist. Ich hatte nämlich auch immer den Gedanken, dass das doch ein guter Weg ist, für die Evolution die Intelligenz immer zu erhöhen, weil das so viele neue Nischen besetzen kann.
Ja, gut, ich meine, Intelligenz ist halt ist energetisch teuer. Da haben wir vollkommen recht. Einmal das. Und dann ist es natürlich nur für gewisse Organismen bringt es einen großen Vorteil, ja, nicht für alle. Wenn ich zum Beispiel eine Schlange bin, dann brauche ich nicht intelligent zu sein, ja. Dann kann ich dann, ich muss mich anschleichen können und vielleicht möglichst giftig sein, dass wenn ich was fresse, dass das nicht mehr abhauen kann, sondern dass ich das fressen kann. Aber für eine Schlange ist Intelligenz nicht nötig.
Ja, hatte ich auch gedacht, für ein Krokodil auch nicht. Ich glaube, einige Krokodilarten auch seit 200 Millionen Jahren unverändert. Die liegen halt am Ufer rum. Und das wäre sehr wahrscheinlich auch sehr langweilig, wenn man hochintelligent wäre und ein Krokodil, weil ist ja öde, ich muss ja nicht viel machen.
Ja, aber Krokodile sind trotzdem sehr erfolgreich. Die sind ja seit 200 Millionen Jahren da und nicht ausgestorben, richtig? So, irgendwas machen sie schon richtig.
Ja, das meine ich ja, aber es reicht ja, was sie können. Also Intelligenz ist dann scheinbar überhaupt nicht notwendig. Ich weiß doch gar nicht, ob wir sowas wie Intelligenz, ob wir das nicht zu hoch aufhängen. Einfach. Ich meine, wir sind schon was Einzigartiges.
Das ist richtig. Also, als ich das Buch mit William Baines geschrieben hat, dann The Cosmic Zoo, Complex Life on Many Worlds, da haben wir davor gedacht, dass das Intelligenz oder der Mensch einfach als Funktion im Prinzip rausfällt, weil das alles so zusammengekommen ist, wie wir gerade gesagt haben. Ja? Aber als wir das Buch mit dem Buch fertig waren, sind wir zur Überzeugung gekommen, als wir eine Diskussion haben, dass der Mensch doch irgendwie was Besonderes ist. Weil das fällt nicht automatisch raus. Und wie es dazu gekommen ist, dass wir tatsächlich technologische Intelligenz oder die Möglichkeit haben, also ein Space Shuttle zum Mond zu schicken oder zum Mars oder sowas, das ist nicht offensichtlich. Ich meine, in den Textbüchern sehen wir, ja, wegen unseren Händen, weil wir was bauen können, weil wir auf dem Land leben, weil wir Feuer machen können, weil wir Sprache machen können, weil wir sozial sind. Aber viele von den Tieren sind da eigentlich auch relativ nah dran. Die müssten nur einen kritischen Sprung noch machen und dann könnten wir uns das dort auch vorstellen. Aber das ist nicht passiert. Das ist wirklich nur bei uns passiert. So, die Frage ist wirklich, was ist es wirklich, dass uns das so besonders macht?
2001, der Monolith. Da muss ich mal dran denken.
Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Das ist nicht gelöst.
Ja, ich habe gestern noch gelesen, dass man jetzt aufrecht gehende Hominiden entdeckt hat, die vor 6 Millionen Jahren gelebt haben. Aufrechter Gang.
Ja, also gibt verschiedene hominide Species und irgendwo haben wir uns dann durchgesetzt. Also es gibt ja auch noch Hypothesen, dass dann vor 5000 Jahren irgendwo irgendeine wirklich genetische Mutation und wirklich dann vorangetrieben hat, dass das der auslösende Punkt war. Aber wir wissen es halt wirklich nicht so genau, was es wirklich war und warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Natürlich hätte es auch einfach kommen können. Wir waren einmal zurück zu ungefähr 1000 Individuen oder so. Und da hätten wir auch einfach aussterben können und das war es gewesen. Und wir hätten dann einfach einen Planeten mit komplexen Tieren, aber keine technologische Intelligenz. Aber das hätte auch so sein können. Es hätte auch kommen können, dass vor 60, 65 Millionen Jahren der Asteroid nicht gekommen ist, der die Dinosaurier den da ausgemacht hat. Dann wären die Säugetiere wahrscheinlich immer noch nur Ratten oder sowas, die sie im Untergrund waren. Und vielleicht die Troodons oder irgendeine andere Dinosaurier-Species. Viele von denen sind ja auch aufrecht gegangen. Und zumindest die Velociraptors oder die Troodons, die waren soziale Tiere, dass die sich vielleicht zur technologischen Intelligenz entwickelt hätten. Das wissen wir nicht. Das hätte auch so kommen können.
Und das hat ja sehr gut funktioniert. Wir sind die dominierende Spezies jetzt. Also was Säugetiere angeht, natürlich gibt es immer noch viel mehr Blauäugen als uns. Wird es ja wahrscheinlich auch noch länger geben. Aber da denke ich doch schon, dass wir dass wir fast schon die moralische Pflicht haben, uns zu verbreiten im Weltall, um das zu schützen.
Ja, ich meine, die Sache ist, das kommt dann natürlich auf die Frage aus, wie häufig es Leben auf anderen Planeten gibt und wie häufig es intelligentes Leben auf anderen Planeten gibt.
Ja.
Wenn wir tatsächlich sehr, sehr rar sind, dann würde ich auch schon das sagen, wir haben irgendwo nicht die Pflicht, aber es wäre gut, dass wir uns sehr viel verbreiten und nicht nur uns als Menschen, sondern unsere anderen Organismen, Lebensformen, die überall mit uns dort sind, dass wir Leben auf anderen Planeten bringen. Weil wenn wir dies nicht tun würden und dann kommt irgendwann ein Asteroid mit dem Namen Erde drauf, könnte das Ende sein von allem Leben, zumindest in unserem Ecke des Universums. Oder wir könnten Supernova aus Explosion haben, die Erde total zerstört. Oder ein schwarzes Loch kommt beigeflogen. Also es gibt unheimlich viele Szenarios, die Erde und sogar unser Sonnensystem zerstören könnte. So, wenn wir uns nicht weiter ausbreiten, dann irgendwann wird das auch automatisch passieren.
Ja, und das wäre irgendwie schade, weil wir mit unserer Intelligenz irgendwie, wir sind ja selber ein Ausdruck des Universums, um über sich selbst nachzudenken. Also ja, wir haben ja dann so eine Art Metaphysik entwickelt und das wäre schade, wenn die verloren geht, weil das kann halt die Bakterie nicht.
Ja, das ist natürlich eine philosophische Interpretation. Ich weiß nicht, ob jeder so denkt, aber ja, ich meine natürlich, wenn dann auf einmal das Leben in unserer Ecke des Universums dann überhaupt nicht mehr existiert. Ich meine, ich habe Schwierigkeiten, darüber nachzudenken, dass wir tatsächlich die einzige intelligente Lebensform im Universum sind. Das ist irgendwie, das wäre noch beängstigender, irgendwo mega viele Aliens irgendwo sind. Aber ja, wir haben mit Sicherheit eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für den ganzen Planeten, weil wir im Prinzip uns auch um unsere einzelnen Lebensformen und unsere Mitbewohner auf unserem Planeten kümmern müssen und eine Verantwortung haben und eigentlich auch für Leben insgesamt.
Ja. Obwohl, da muss ich jetzt noch zum berühmten Fermi-Paradoxon kommen und vielleicht auch von der Idee des Great Filter. Wo sind die denn dann alle?
Das ist eine gute Frage, ne? Also ich meine, ich weiß es natürlich auch nicht.
Ja.
Also eine Möglichkeit ist, wie mein Kollege Ian Crawford denkt, dass tatsächlich intelligentes oder technologisch intelligentes Leben sehr, sehr selten ist. Und dass es so selten ist, dass wir im Prinzip die einzigen oder eine von ganz wenigen in der Galaxie sind. Und dann die Entfernung, so wie es in groß sind, dass da im Prinzip keine Verbindung besteht. Die andere Möglichkeit ist, die ich mehr favorisiere irgendwo, ist diese Zoo-Hypothesis, also die Zoo-Hypothese, dass die schon da sind, aber dass wir in so einem, im Prinzip so ein Naturreservat sind, wo die nicht mit uns in Verbindung gehen oder wenn dann vielleicht nur wegen Unfall oder weil irgendwas schief geht, aber ansonsten nicht in Verbindung sind, weil wir alleine uns entwickeln sollen und das die Sache ist, um zu sehen, wie wir uns entwickeln, was aus uns wird. Und wir auch lernen müssen, unsere Probleme selber zu lösen, nicht, dass da irgendein Overlord oder so kommt und sagt, was wir alles tun müssen oder sowas.
Ja.
Und da freuen wir ja auch nicht.
Also, dass wir quasi Cosmic Zoo, wir sind der Zoo, wir sind die Zootiere und vielleicht jenseits der Mondbahn oder so gibt es so eine, wo sich die anderen dann drauf geeinigt haben, okay, wir sind ja auch noch gerade moralisch, ethisch ein bisschen dumm noch, würde ich mal sagen, wenn man sich so anguckt, was wir alles so treiben. Wir sind vielleicht nicht der Maßstab fürs Universum, den man nehmen sollte.
Vielleicht sind wir sowas wie so ein Experiment, weil wir sind natürlich sehr individuelle Organismen. Ja? Jeder von uns ist ein Individuum, obwohl wir alle sozial sehr miteinander verbunden sind wiederum. Ne? Ich meine, wenn wir uns das angucken, dann ist dann natürlich automatisch Konflikt. Auf einer Seite ist Wettbewerb, auf der anderen Seite ist Zusammenarbeit. Und wenn wir die richtige Balance haben, dann machen wir natürlich Fortschritt. Aber wenn die Balance nicht stimmt, dann funktioniert das nicht. Eine andere Alternative wäre die eusozialen Organismen. Ja, das sind also zum Beispiel ein Bienenstaat oder Termiten oder so, die eine Königin haben und dann im Prinzip, aber da ist nicht viel Individualität, die machen dann nur alles als Staat zusammen. Und es gibt ja tatsächlich auch Säugetiere, die das System, und die machen wie die Nacktmullen. Die leben da im Untergrund in Afrika und machen im Prinzip Landwirtschaft, weil die sich dann nur die Wurzeln da anfressen von einer Pflanze und dann wieder schön zumachen, damit die nicht infiziert wird. Die haben da ihre Toilettengegend, wo sie auch ihre Toten dann im Prinzip eingraben. Und die haben eine Königin und dann, die haben ungefähr 100 Individuen und sowas. Die haben im Prinzip dasselbe System. Aber das ist dann halt dann nicht individuumbasiert.
Ja, aber man sagt ja auch bei Bienen, das Bienen. Also man könnte die Struktur von denen wieder als ein Individuum quasi sehen. Ich meine, ich bin ja auch eine Mischung aus Milliarden, Billionen Zellen.
Richtig, und die arbeiten alle zusammen. Im Prinzip ist jede einzelne Zelle in unserem Körper wieder eine Lebensform. Und richtig, aber irgendwo arbeitet das dann alles zusammen. So, das ist halt das Faszinierende, ich finde, an Biologie. Oder wie das auch alles funktionieren kann und zusammenarbeitet. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr zusammenarbeitet, dann kriegen wir Krebs. Dann ist dann irgendwo, dann sagen sich die einzelnen Körperzellen, ich habe die Faxen dick, das ganze Große zusammenzuarbeiten, sondern ich mache wieder wie eine Bakterie, ich lebe nur für mich.
Gut, das ist auch ein Schutz gegen Krebs, sind ja die Telomere an den Endkappen. Also, dass zum Beispiel eine Hautzelle sich nur 60, 70 Mal teilen kann, dann stirbt die ab. Also eine bewusste Beschränkung der Lebenszeit, um Krebs zu verhindern. Der Körper muss auch ziemlich viel dagegen tun.
Richtig. Und dann gibt es natürlich Zellen, die unsere eigenen Zellen dann zerstören, wenn da irgendwas nicht richtig stimmt. Ne? Also im Prinzip die Polizei.
Ja.
Die Walten Blutkörperchen. Ne?
Das Immunsystem. Ich bin sowieso so beeindruckt vom Immunsystem. Das hat zwar nichts mit Anomalistik zu tun, aber da würde ich gerne mal eine Folge drüber machen. Kommen wir noch mal Cosmic Zoo. Es ist ja wirklich so, hätte sich irgendwo anders, sagen wir mal, in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, die ungefähr 100.000 Lichtjahre Ausdehnung hat, hätte sich da intelligentes Leben entwickelt, vor ein paar hunderttausend Jahren und die hätten Raumfahrt betrieben, also mit unserer Technik, da wäre jetzt so ein Space Elon Musk gewesen, hätte gesagt, wir verbreiten uns jetzt, wir wollen alles erobern, dann hätten die das in 100, 200.000 Jahren geschafft. Es wäre alles voll davon. Ressourcen gibt es eigentlich genug. Also Ressourcen sind ja überhaupt nicht knapp. Da müssten die doch überall sein. Wir müssten die sein. Wir wären dann die Ersten, ne?
Ja, aber das wäre auch irgendwo unwahrscheinlich, dass wir die Ersten sind, ja? Weil ich meine, wir sind halt auch nicht eine der ersten Generationen, Sternengeneration,
ja.
Sondern ich glaube
die dritte.
Ne? Ja, so, und selbst wenn da auch irgendwelche auf der dritten, ich meine, wenn die eine ähnliche Evolution haben und die hatten Dinosaurier und dann die Dinosaurier würden intelligent sein, die könnten mehrere Millionen oder 10 Millionen Jahren vor uns sein oder uns voraus sein. Ich meine, ich denke, ein bisschen länger dauern, wirklich dann die ganze Galaxie zu übernehmen. Aber das wäre dann halt so self-replicating probes, also Sonden, die sich selber reproduzieren und dann wieder auf den nächsten Planeten oder sowas. Aber wir brauchen im Prinzip nur eine Zivilisation, die das machen würde und dann wäre die ganze Galaxie in mehreren Millionen Jahren kolonisiert. Das ist richtig.
Mit diese von Neumann-Sonden, ne?
Weil die von Neumann-Sonden, genau. So, das war ja so ein Beispiel, uns zu sagen, ach, auch mit dem Fermi-Paradox, ja. Und von daher, wenn ich die Vorträge gebe an der Uni und sowas, dann sage ich auch immer, das Fermi-Paradox will uns was Wichtiges sagen. Die Frage ist nur, was?
Naja, ich weiß.
Es ist natürlich, da ist was dahinter und das ist die Frage, was die Ursache dafür ist.
Weil es gibt ja auch, also man findet überall an wirklich vielen Stellen erstmal Gesteinsplaneten. Wir können ja mal gucken, wie wahrscheinlich das ist. Es gibt viele Gesteinsplaneten, dann gibt es viele Sonnentypen, das sind rote Zwerge, die eigentlich super sind für Leben, weil die viel stabiler sind als unsere Sonnenarten. So eine rote Zwergsonne, die bleibt über Milliarden Jahre stabil. Wenn sich da jetzt ein gesteinsähnlicher Planet in einem Umlauf um so eine Sonne stabil befindet, wo Wasser flüssig werden kann, das ist noch viel stabiler als unser System.
Es braucht unheimlich viel. Also erstmal, die M-Sterne sind nicht so toll, weil die am Anfang ziemlich viel Solareruption haben, UV-Strahlung.
Genau, unsere Sonne. Ja, deshalb brauchen wir Magnetfeld.
Aber die M-Sterne auch. Und die Sache, um dort flüssiges Wasser zu haben, müssen die Planeten sehr nah an der Sonne dran sein. Mhm. Und die sind dann meistens so tidally locked. Also die zeigen immer dieselbe Seite zu der Sonne, wie der Mond zu uns, ja. Und dann wird eine Seite natürlich total heiß oder ziemlich warm und die andere ist total kalt, weil da immer Nacht ist. Und dann eine globale Biosphäre zu entwickeln, wäre natürlich extrem schwierig. Aber das tut nicht das Argument wirklich von Ihnen entkräften, weil es gibt ja auch K-Sterne und die sind dann nicht tidally locked. Und von den K-Sternen gibt es auch wesentlich mehr als unsere G-Stern, den wir haben. Und so im Prinzip terrestrische Planeten müsste es fast wie Sand am Meer geben. Also das ist eigentlich kein Problem. Nun die Frage, das kommt auch zu diesem Great Filter, ja, ist, wie ist das mit dem Ursprung des Lebens? Ist das was sehr häufig passiert, extrem selten passiert? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich glaube eher, dass es sehr selten ist, weil wir sollten uns nicht täuschen lassen, weil Leben auf unserem Planeten ist nun fast überall. Aber die Bedingungen, unter denen der Ursprung des Lebens stattgefunden hat, die sind wahrscheinlich wesentlich begrenzter. Und ich sehe es als sehr schwierig an, das alles so zusammenzubringen, weil wir ja irgendwas haben, was Energie produzieren muss. Das sind bei uns die Proteine. Irgendwas, das eine Abgrenzung hat, so um das Ungleichgewicht zu haben zur Umwelt. das sind die Membranen, also dass wir so eine Abkapselung haben müssen. Und dann müssen wir noch irgendwie sowas haben wie DNA oder RNA, das reproduzieren kann. Und das muss alles zusammenkommen in eigentlich einer ziemlich kurzen Zeitspanne und auch räumlich sehr nah zusammen. Sonst zerfällt ja alles wieder und dann passiert nichts.
Aber es ist doch also, ist doch schnell passiert bei uns auf der Erde. Sobald die abgekühlt ist, poff, war das Leben noch da.
Ja, das ist das andere Paradox, ja. Also ich sehe das als sehr, sehr schwierig an. Aber dann gibt's natürlich Silliarden von Mikrohabitaten auf der Erde und dann natürlich im Universum noch wesentlich mehr, wo das vielleicht passieren könnte. Also ich sehe das irgendwie an als Gleichung unendlich über unendlich. Was ist die Lösung? Das kann alles Mögliche als Lösung sein, ja. Also das wissen wir nicht.
Das wissen wir, ja. Ich habe mal gelesen, es gibt auch mehr Exoplaneten im Universum, als es wirklich Sandkörner auf der Erde gibt. Man kann sich gar nicht vorstellen, diese großen Zahlen, da haben wir gar kein Gefühl mehr für.
Richtig. Und dann das Paradox, was Sie gerade gesagt haben, ist dann natürlich, dann auf der Erde war das Leben eigentlich so schnell da, wie es nur da sein konnte.
Ja.
Also direkt nachdem es abgekühlt ist und wir gehen eigentlich immer, dass es immer weniger Zeitraum ist. Nur wenn wir sagen, ja, das Leben dann ist vielleicht doch auf Mars erst entstanden, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeitraum. Weil auf der Erde war es natürlich so, dass da eine Kollision war mit einem Planetoiden und dadurch ist der Mond entstanden und dann hatten wir den Magma-Ozean und so. Und da auf dem Magma-Ozean, da kann natürlich kein Leben entstehen. Und das hatten wir auf dem Mars nicht. So, aber trotzdem, die Sache ist immer, dass es eigentlich sehr schnell entstanden ist.
Ja.
Nur ist das jetzt, heißt das, dass es das überall so ist?
Ja, oder eigentlich ist ja. Oder nicht?
Und dass die Bedingung gerade auf der Erde aus irgendwelchen Gründen so günstig ist, dass es dort entstanden ist und fast nirgendwo anders.
Aber
oder sehr selten irgendwo anders.
Soll man nicht davon ausgehen, dass man nicht was Besonderes ist, sondern eigentlich der Standard?
Aber ich meine, die Sache ist, es n ist gleich 1. Ja? Wir haben nur ein Beispiel.
Ja.
Und von daher können wir nicht verallgemeinern. Ja, wenn wir natürlich das so sehen, dass auf der Erde, ja, das ist, muss der Standard sein. Aber wenn wir uns Mars angucken, Venus angucken, Merkur, viele von den Exoplaneten, dann sagen wir, ja, da ist überall kein Leben. Vielleicht ist das der Standard, ja. Und wir sind wirklich die Outlier. Wir sind wirklich diese 0,00001%.
Was halten Sie denn dann eigentlich für wahrscheinlicher, dass Leben entsteht oder was ist schwieriger? Leben, die erste überhaupt, also die Abiogenese von Nichtleben zu Leben oder dann zu intelligenten Leben, der Sprung.
Also das haben wir halt in diesem William Baines und ich haben das in unserem Buch da, also uns den Kopf zerbrochen darüber, was das jetzt nur ist. Und wir haben im Prinzip zwei so Bottlenecks, also zwei so, wo der Creed-Filter sitzen könnte. Einmal ist der Ursprung des Lebens. Und dann haben wir dann, dass es Photosynthese, Mehrzelligkeit, Eukaryoten, komplexes Leben, intelligentes Leben selbst. Und für alle diese verschiedenen Innovationen haben wir verschiedene Wege, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel Photosynthese. Das braucht nicht Chlorophyll zu sein, das kann man mit Carotin und Rhodopsinen machen. Und selbst Chlorophyll, also es gibt verschiedene Chlorophylle und so. Da gibt es verschiedene Wege, das hinzukriegen. So, und dann, was wir glauben, die einzigen beiden Bottlenecks, die es gibt, wo wir, also für Ursprung des Lebens wissen wir einfach nicht, wie das zusammengekommen ist. Und dann ist zu technologisch intelligentem Leben. Weil das halt nur einmal, soweit wir wissen, auch nur einmal passiert ist. Wir haben viele intelligente Organismen. Ja, wie gesagt, Tintenfische, Delfine, Wale, Krähen zum Beispiel. Nur als ein Beispiel. Ich habe in Potsdam am Bahnhof das eine Mal gesehen. Da war so ein Krähenpaar und so ein Wassercontainer. Vor dem Bahnhof war ein Wassercontainer. Und die eine Krähe hat mit dem Schnabel den Knopf gedrückt, die andere hat oben getrunken. Wenn das nicht Intelligenz ist, weiß ich nicht, was Intelligenz ist. Ja? Das ist intelligentes. Die haben das geguckt, wie Menschen das gemacht haben. Und die haben das dann korreliert mit zwei Organismen, das zwei Individuen so zu machen. So, ja. Wir haben es mit intelligentem Leben, aber wir haben nur einmal technologisches intelligentes Leben. So, wir können nicht sagen, wie häufig das wirklich passiert, aber das ist wahrscheinlich sehr selten. So, der Create-Filter in meinem, von meinem Blickwinkel ist wahrscheinlich eher am Ursprung des Lebens oder zur technologischen Intelligenz. Deswegen haben wir, und ich denke eigentlich, dass der Ursprung des Lebens wahrscheinlich nicht so selten ist. Und deshalb haben wir das Buch auch genannt The Cosmic Zoo, der kosmische Zoo. Weil wir glauben, dass wenn sich irgendwo Leben entwickelt und die Bedingungen lange genug okay sind, in halbwegs guten Bedingungen, dass sich da auch komplexes Leben entwickelt. Dass wir tatsächlich irgendwie so ein Zoo haben mit, was wir vielleicht nicht unbedingt Tiere nennen können, Pflanzen nennen können und Pilze, aber es Organismen, die ungefähr das Gleiche tun. Und dass wir dann auf vielen Planeten im Prinzip einen kosmischen Zoo haben, aber dass es nur ganz selten sich entwickelt zu wirklich technologisch intelligenten Leben.
Mhm. Wie könnte ich das denn, sagen wir mal, mein Ziel wäre jetzt, das Leben maximal zu verbreiten im Universum. Würde ich das dann über Sonden machen oder wie würden Sie das machen? Kleine Steine mit Bakterien füllen und möglichst in jede Richtung schießen oder?
Ja, ich meine, was wir natürlich machen könnten, also es braucht dazu nicht viel Entwicklung. Wir müssen nur noch gute Exoplaneten dafür finden, wo wir vielleicht terrestrische Bedingungen haben im Ozean oder sowas. Dass wir uns eine Rakete bauen und dann so Bakterien so in so Petri-Dische bringen und dann, wo sie also dann dormant sind erst und die können ja dormant unheimlich lange überleben und dann im Prinzip dorthin schicken, hinschießen, die Rakete und dann irgend so ein System machen, wo sie dann rausgeschmissen werden mit einem Fallschirm oder sowas oder nicht. Wahrscheinlich braucht er nicht mal einen Fallschirm. und dann runterriesen lassen in den Ozean und dann werden sie sich schon vermehren.
Weil ich mir gedacht habe, diese Panspermie-Theorie, wenn der Planet schon besetzt wäre, dann wären die Organismen ja viel besser angepasst und meine würden nicht überleben, was okay wäre. Und wenn da kein Leben wäre, dann könnten die sich ausbreiten.
Ja, ich meine, das wurde ja auch in einem klassischen Icarus-Paper von Francis Crick und Leslie Orgel, Directed Panspermia nennt sich das, sehr interessanter Artikel, vorgeschlagen, dass das mit der Erde so passiert ist.
Darauf wollte ich hinaus, weil es ging ja in geologischen Zeiträumen schnell, es hat immer noch lange gedauert, aber eigentlich Poff, Leben war da, der ist abgekühlt und warum ist das nicht nochmal passiert zwischendurch? Das denke ich mir auch. Warum sind nicht noch andere Lebensformen entstanden? Oder gibt es vielleicht sowas wie Schattenbiome auf der Welt? Weiß man das? Die nicht auf Kohlenstoff basieren.
Ich meine, auf unserer Erde glaube ich das nicht. Weil, wie gesagt, Silizium unter Erdbedingungen funktioniert nicht. Funktioniert extrem schlecht. Also das Kohlenstoff und Wasser ist da, passt da am besten einfach.
Ich weiß
nicht. Aber da nochmal zurückzukommen. Ich hatte Leslie Orgel noch auf einer Konferenz darüber gesprochen mit dem Director Panspermia und hatte da zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade meinen Doktor oder sowas und war auf der Konferenz in China an Ursprung des Lebens und ich hatte ihn gefragt, wie ist denn das? Seid ihr jetzt ein bisschen frustriert wegen dem mangelnden Fortschritt im Ursprung des Lebensfeld, dass du das Paper da geschrieben hast, Directed Panspermia und Francis Crick. Und Leslie hatte dann gemeint, oh, das war nur ein Witz. Und ich habe gemeint, wie ein Witz. Ja, seit Francis da den Nobelpreis bekommen hatte, konnte er alles veröffentlichen. Und hast gesagt, ja, aber das macht doch alles, hat das gewisse Logik. Also das Paper, wenn man es liest, ist wirklich gut. Aber er wollte da keine weitere Diskussion über das Thema.
Ja, ist vielleicht zu fringe. Also langsam lockert das ja auf. Sie schreiben ja auch Papers in dem Bereich. Sie haben ja zum Beispiel auch, wir können ja jetzt noch zum, ich weiß, Sie haben nicht mehr so viel Zeit, zum Abschluss noch ein bisschen über Aliens und UFOs reden. Das, wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt Aliens und die haben Technologie, dann können die natürlich auch zu uns kommen. Wovon, es ist ja gerade in aller Munde das Thema Aliens. Da haben Sie zum Beispiel auch vorgeschlagen, wie können wir überhaupt festlegen, also wenn jetzt jemand einen Augenzeugenbericht hat oder so, wie, who can you trust? Also wie müsste man das eigentlich aufbauen, ein Meldesystem, damit wir auch sicher sein können, dass jetzt Aliens da sind oder nicht?
Ja, das ist halt sehr schwierig, aber ja. Ich glaube, wir machen da jetzt Fortschritte langsam. Und ich glaube, es ist auch gut, dass das Leute, dass das untersuchen. Und die Fortschritte kommen hauptsächlich auch durch unsere Technologie, dass wir inzwischen, wenn wir gewisse also Reports haben, dass dann teilweise, also mit dem Nimitz-Fall zum Beispiel, dass wir nicht nur die Augenzeugenberichten von den Piloten haben, sondern wir haben da auch Radar und Infrarotkamera und sowas, dass da also so mehrere Sensoren sind, mit denen wir was detektieren können. Dadurch wird die ganze Sache natürlich robuster. Ich meine, Augenzeugenberichten ist natürlich immer ein bisschen problematisch, weil die Augen tun uns ab und zu dass wir was sehen, was da nicht da ist oder ja. Sie einfach täuschen können. Und ich habe dann halt einen Kollegen, der für das Smithsonian lange gearbeitet hat, haben wir uns halt ausgedacht, so ein Prioritätsschema, was wir am ehesten, worauf wir uns konzentrieren sollten, wenn wir diese Sachen analysieren. Und das ist natürlich, am besten ist dann, wenn wir dann natürlich was haben, Material, was wir auch untersuchen können. Das ist natürlich im seltensten Fall gegeben.
Ja.
Aber da können wir die wissenschaftliche Methode wirklich anwenden. Weil wenn wir natürlich nur etwas sehen für ein paar Sekunden, was dann vorbeifliegt oder so, kann das natürlich alles Mögliche sein. Und das Problem ist halt, dass mit diesen Sichtungen und so, die tun sich halt der wissenschaftlichen Methode ein bisschen entziehen. Wir können die ja nicht da ins Labor nehmen und das jetzt nochmal machen und dann nochmal danach gucken oder sowas. Das ist automatisch natürlich schwierig zu untersuchen.
Könnten, aber ist es nicht auch schwer, wenn ich jetzt sage, ich habe ein UFO gesehen und da ist ein Teil abgefallen, eine Schraube oder irgendwas und ich gebe die Ihnen jetzt, dann könnten Sie doch auch nicht feststellen, ob das jetzt außerirdisch ist oder das ist sehr schwer, ne?
Ist es wahrscheinlich immer noch recht schwer, aber inzwischen haben wir die Technologie, dass wir das wirklich genug gut untersuchen können. Wir können also die atomare Struktur untersuchen, was die Zusammensetzung ist. Und dann können wir dann auch sehen, ist das jetzt terrestrisch? Zum Beispiel auch von der Isotopenzusammensetzung. Zum Beispiel den Asteroiden, der den Dinosaurier, den Gauss gemacht haben, der war halt sehr stark angereichert an Iridium. Und das ist halt typisch für außerirdisch. Und es gibt halt für terrestrisches Material wissen wir halt die Isotopenfraktionierung, also wie häufig, was für Prozentsatz wir ungefähr jeweils haben. Und wenn das jetzt total anders ist, dann wäre das irgendwo ein Indiz, okay, das kommt wahrscheinlich von irgendwo anders her.
Also wie zum Beispiel 3I Atlas jetzt, ne? Der kommt von einem anderen Stern, der muss andere Isotopenverhältnisse eigentlich schon fast haben, ne? Weil er wirklich von einem anderen Sternsystem kommt.
Das ist wahrscheinlich. Natürlich, durch einen Zufall kann es trotzdem ähnlich sein. Aber wir würden denken, dass da gewisse Änderungen dort da sind, ja. Wenn der jetzt zur Erde kommen würde und Teil abfallen würde oder sowas, dann würden wir das wahrscheinlich relativ einfach feststellen können. Zum Beispiel nur als Beispiel. Die Vikingländer sind ja auf dem Mars gelandet. Und die haben damals dann die Atmosphäre gemessen vom Mars. Und seitdem wissen wir, wenn wir Mars-Meteoriten haben, wie wir das bestimmen können, dass die tatsächlich vom Mars sind.
durch das Verhältnis, ne? Weil man den chemischen Aufbau so gut kennt.
Und ich meine, für Mars, Atmosphäre, für die Gase, die da drin sind, ja. Aber dadurch, das hilft uns da. Und so, wenn wir jetzt was Terrestrisches haben, wir haben ja die ganzen eigentlich Verhältnisse, was wir eigentlich erwarten würden. Und wenn sich die Isotopenverhältnisse, die Elementverhältnisse oder sowas sehr verändern, dann können wir daraus schließen, dass es von woanders herkommt. Und dann können wir auch noch, wenn wir uns die atomare Struktur angucken, sehen, ob irgendwas künstlich ist oder ob das natürlich ist.
Ja, da ist auch irgendwas ist da im Busch. Aber dann wäre, falls die Aliens wirklich existieren und auch hier sind, dann wäre ihre Zoo-Hypothese ja richtig gut.
Ne? Ja, ich bin nicht mit der Zoo-Hypothese der Erste, der die Zoo-Hypothese vertreten hat. Die gibt es schon eine ganze Weile. Aber die Sache ist dann natürlich, das wurde in Star Trek, also Raumschiff Enterprise, also die haben als mehrere Folgen davon immer auch mit der Prime Directive, nicht zu interferieren mit neuen Zivilisationen und sowas. Und dann geht immer irgendwas schief, ja. Und dann doch. Und natürlich, das kann natürlich auch passieren. Es kann dann natürlich sein, dass ganz kleiner Prozentsatz der Sichtung tatsächlich darauf zurückzuführen wäre, ja. Und deswegen ist es ja natürlich wichtig, das zu untersuchen und auch um neue physikalische Phänomene festzustellen, wie zum Beispiel die Sprites und die Elves, also diese im Prinzip elektrische Entladung über der Atmosphäre, also in der Stratosphäre.
Über
ein
Gewitter, ne? Die hat man da entdeckt, die aber wirklich 50, 60 Kilometer in die Höhe gehen, ne?
Richtig, und das sind so orange Flashes und sowas, ne? Und dieses kannte man vorher nicht. Und das kam dann nur heraus, weil man sich diese Sachen angeguckt hat und weil die Leute das berichtet hat. Oder Kugelblitze. Das hat bis vor nicht so langer Zeit hatte auch keiner irgendwie geklappt. Ah, das ist nur Seefahrergarn und sowas, ne? Aber inzwischen wurde das bestätigt, das existiert tatsächlich. So, von daher ist es auf alle Fälle günstig, diese unerklärten Phänomene zu untersuchen und auch wissenschaftlich zu untersuchen. Und ob dann ganz, ganz, ganz kleiner Teil davon extraterrestrisch ist, ist zumindest eine Möglichkeit. Ob es das ist oder nicht, wissen wir halt nicht. Oder ich weiß es zumindest.
Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich immer, wenn die da sind, verstecken die sich gut und die könnten uns ja vernichten. Also die scheinen uns nicht zu hassen. So könnte man es ja sagen. Also, oder die haben irgendwas vor mit uns, aber die lassen uns leben. Wenn man in der menschlichen Zivilisation guckt, immer wenn eine höher entwickelte Zivilisation auf eine niedriger entwickelte, so sagt man das leider, stößt, dann wurde die oft vernichtet. Die andere einfach, die Ressourcen wurden ausgebeutet und ja, ciao.
Ja, ich meine, wir versuchen das natürlich jetzt auch nicht mehr zu machen, obwohl es noch ab und zu passiert.
Ja.
Aber so von daher, ich glaube, die Sache, wie wir die ganze Sache auch drehen, technologisch intelligentes Leben ist wahrscheinlich relativ selten und was ganz Besonderes im Universum oder selbst in der Galaxie. So, von daher würde das auch Sinn machen, auch wenn wir jetzt mit dem Raumschiff irgendwo hinfliegen würden und sagen wir, ich weiß nicht, ob da irgendwie dann doch irgendwas gibt mit schneller als Lichtgeschwindigkeit, Warp oder was auch immer, oder Wormholes oder so. Aber selbst wenn nicht, könnten wir ja da doch hingelangen, zumindest zu den nächsten Sonnensystemen, wenn wir uns genug Zeit nehmen. Und wenn wir dort Leben entdecken, dann würden wir auch denken, okay, wir wollen das präservieren. Wir denken ja auch auf Mars, selbst die Bakterien, wenn wir da indigene Bakterien finden, die zu präservieren und nicht zu zerstören. Und so von daher denke ich, das macht das Sinn, obwohl wir natürlich vorsichtig sein müssen. Wir sollten nicht immer das, was wir denken oder was wir richtig denken oder im Moment als ethisch empfinden, denken, dass die Aliens das machen. Die könnten total anders sein.
Ja. Ja, dass Ethik überhaupt nicht universell sein muss. Ne?
Nein, ich meine, wenn überhaupt was Ethik universelle Ethik oder sowas, müssten wir uns eigentlich an der Biologie orientieren, richtig? Weil das hat sich ja von alleine entwickelt. Und dort ist Kooperation ist enorm wichtig. Wir haben Flechten, die das sind die verschiedenen Cyanobakterien und Pilze arbeiten so dicht zusammen, dass es nicht mehr verschiedene Species sind, sondern alle zusammen sind. Aber es ist nicht nur da, es ist nicht nur Kumbaya, ist auch Raubtiere und die andere Tiere fressen. Da ist Wettbewerb, das treibt wieder die Evolution voran, beides. Ja. Also das Zusammenarbeiten und der Wettbewerb, beides zusammen. Und von daher ist es schwierig zu sagen, was im Prinzip rauskommt. Vielleicht sind wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen größeres Experiment und zu sehen, okay, ja, lass mal gucken, was denn machen, was da rauskommt. Aber es ist ein besonderes Experiment. Wir sind was Besonderes.
Ja, vielleicht entsteht irgendwann intelligentes Leben auf der Erde. Man weiß es halt nicht. Ne? Man muss ja, ich bin sowieso, diese ganzen Unwahrscheinlichkeiten, über die wir jetzt geredet haben, da ist ja, das Leben überhaupt entsteht, dass das Universum überhaupt da ist, das ist alles so unwahrscheinlich gewesen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, ja gut, dann Aliens können jetzt auch noch existieren. Das macht, wissen Sie, das macht den Kohl nicht mehr fett. Vielleicht leben wir in einem sehr unwahrscheinlichen System. Ich weiß es auch nicht, weil nach Occams Messer oder so sollte es uns gar nicht geben.
Ich glaube mal, Carl Sagan hatte mal gesagt, oder irgendjemand, der berühmt war, hatte mal gesagt, ja, wenn wir tatsächlich allein sind im ganzen Universum, dann wäre das Waste of Space. Ja, also ja. Warum ist das so riesengroß, wenn es tatsächlich nur uns da ist? Also, wie gesagt, also irgendwo, ich meine, als Wissenschaftler tut man natürlich nicht irgendwie gefühlsmäßig argumentieren, aber irgendwie gefühlsmäßig ist es, dass das würde irgendwo keinen Sinn machen, ja. Also ich würde mir schon vorstellen, dass da andere Aliens, Lebensformen und auch komplexe Lebensformen auf anderen Planeten existieren. Technisch hochentwickelte wahrscheinlich eher selten, aber auch. Und wir sind halt eine dieser wertvollen oder Planeten, wo das entstanden ist. Und das ist halt, was an der Erde besonders ist. Und es gibt so einige so dumme Science-Fiction-Filme, wo die sagen, okay, die Aliens sind gekommen, um euer Gold zu holen oder um das und das zu holen.
Unsere Frauen war ganz früher.
Ja, ich meine, das ist absoluter Quark. Ja. Ja. Das Gold kannst du einfach woanders holen mit Asteroiden und dann brauchst du dich nicht mit den Ureinwohnern rumzuschlagen oder so und dann dich selbst zu infizieren oder irgendwas, ja. Das ist Quark. Da ist irgendwo nichts, was so total besonders an der Erde ist, außer, dass es da komplexes Leben, das ist eine hochentwickelte Biosphäre gibt. Das ist das wirklich das Besondere auf der Erde.
Ja.
Nichts Besonderes.
Aber wir wären sehr interessant. Wenn ich ein Raumschiff hätte, was interstellar sich bewegen könnte, würde ich ja auch kurz anhalten und mir das angucken.
Ja, natürlich. Ja, ich würde es auch machen.
Discovery Channel. Das ist einfach ist toll. Ja.
Ja.
Super. Professor Dr. Dirk Schulze-Markuch, vielen Dank. Das war interessant.
Danke sehr für die Zeit.
Und danke an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.